Ja, liebe Geschwister, liebe Schwestern und Brüder, ich darf Sie alle recht herzlich nochmal von hier vorne begrüßen. Hoffe, dass jeder, dir noch nicht, aber allen anderen habe ich die Hand gegeben, du fühlst dich virtuell geschüttelt. Auch all diejenigen, die jetzt übers Internet, übers Telefon zugeschaltet sind, ein herzliches Willkommen zu diesem Abend. Wir beginnen in eine neue Einheit, neue Bibelstundeneinheit, und zwar zum Thema Jakobusbrief. Da werden wir heute starten. Der ist ja nicht ganz so lang, gerade mal 5 Kapitel gegen die 51, die wir jetzt abgeschlossen hatten mit Jeremia, ist das mal deutlich mehr. Deshalb haben wir uns auch vorgenommen, habe ich mir vorgenommen, dass wir da Kapitel für Kapitel, Vers für Vers alles durchnehmen werden. Wir werden heute Abend starten mit den ersten 18 Versen und werden einfach schauen, was wir da finden können. Und wollen beginnen mit einer Andacht eben aus diesem ersten Teil des Jakobusbriefes, mit Jakobus 1, Vers 17 und 18. Ich lese uns diese beiden Verse vor. Da heißt es: Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Ja, lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass wir heute Abend in deinem Haus wieder zusammenkommen dürfen unter deinem Wort. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir dein Wort haben, dass du uns in deinem Wort begegnest, Herr. Und wir wollen dich bitten jetzt um deinen Segen für die Andacht, für diese ganze Bibelstunde und auch für die ganze Einheit, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du durch dein Wort zu den Geschwistern sprichst und dass du ihnen Begegnung mit dir schenkst. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du mit deinem guten Heiligen Geist bei uns bist. Und das wollen wir erbitten für diese Andacht, für diese Stunde, aber auch für die ganze Andacht, Herr. Segne du dein Wort an uns allen, Herr. Amen. Amen. Diese Andacht habe ich überschrieben mit die guten Gaben Gottes, die guten Gaben Gottes. Und habe Ihnen 4 Punkte mitgebracht, wo ich Ihnen das nochmal zeigen möchte, was denn die guten Gaben Gottes sind. Erstens mal die gute Gabe des Lebens. Zweitens die gute Gabe der Wiedergeburt. Drittens die gute Gabe des Wortes. Und viertens die gute Gabe allen Gutens. Das erste, die gute Gabe des Lebens. Hier heißt es, er hat uns geboren. Und das darf man erstmal auch so verstehen, dass tatsächlich Gott uns geboren hat. Natürlich ist es rein, ich sag mal, maschinell und personell unsere Mutter gewesen, die uns auf die Welt gebracht hat. Aber wer selber Vater oder Mutter ist, der weiß, da steckt ein ganz anderer hinter. Wer das Wunder des Lebens einmal ein bisschen auch nur angedacht und durchdacht hat, der weiß, dass Gott der Geber allen Lebens ist. Übrigens, das verstehen auch Leute, die gar keine lebendige Beziehung mit Jesus Christus haben. Gerade bei diesem Geheimnis der Menschwerdung, das Leben entsteht. Das ist was ganz, ganz Tiefes, wo Menschen immer wieder auch, selbst wenn sie keine Christusbeziehung haben, das verstehen, dass das Leben von Gott herkommt. Und das ist nicht umsonst, dass wenn Leute, die sich auch von der Kirche abgewandt haben und aus finanziellen oder was ich was für Gründen ausgetreten sind, dann kaum, dass die Kinder da sind, dann rufen sie alle und jetzt müssen wir die Kinder taufen lassen. Halt. Also das sind so Dinge, das hat damit eben zu tun. Und das ist auch gar nicht so falsch, denn wirklich das ganze Leben, was wir haben, kommt von Gott her. Und das möchte ich für euch nochmal runterbrechen, möchte euch und Ihnen nochmal sagen halt, dass ihr das wisst, nicht, dass ihr auf dieser Welt seid, nicht, das ist nicht dem Liebesakt zwischen Vater und Mutter zu verdanken, sondern das ist der Wille unseres Gottes gewesen. Vor Grundlegung der Welt, so heißt es im Psalm 139, hat er den Tag deiner Geburt beschlossen. Da war das schon klar, dass du leben solltest, da hat er dich bei Namen gerufen, dass du in dieser Welt sein würde es halt nicht. Das ist die gute Gabe des Lebens, dass wir uns nicht selber gegeben haben, dass wir letztlich auch keinem anderen Menschen zu verdanken haben, sondern dass wir leben, verdanken wir nur einem, diesem Herrn und Gott. Und nicht nur, dass der irgendwann einen Tag der Geburt geschenkt hat und dann läuft alles so, was weiß ich, wie in so einem Rädchenwerk ab, sondern auch jeder neue Tag, den wir erleben dürfen, ist ein Geschenk, eine gute Gabe Gottes, jeden neuen Tag, den wir erleben dürfen. Nicht? Wenn wir morgens wieder aufwachen und sagen, okay, wir dürfen den 10, 20 oder vielleicht schon 30.000 Jahren, wenn man die 80 schon überschritten hat, noch einen weiteren Tag hinzufügen, dann ist es ein Geschenk des gnädigen Gottes halt. Nicht? Und dieser Gott macht es. Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, unseres Lebenslänge können wir auch nicht nur eine Spanne zusetzen. Und er drückt damit aus, dass es allein Gott ist. Allein Gott ist, der uns jeden neuen Tag schenkt. Und das ist was ganz Wichtiges, immer wieder das neu vor Augen zu haben. Er ist es, der unser Leben in seinen Händen hält und der uns jeden neuen Tag schenkt. Das ist eine gute Gabe, die Gott uns gibt. Nicht jedes Leben, wir sind wir Geborgenheit. Das ist uns auch unglaublich entlassen. Wir glauben ja immer, wir sind verantwortlich für den morgigen Tag und für in einem Jahr und all diesen Dingen. Das ist alles vollkommener Quatsch halt, nicht? Wir können ja eh nichts tun, dass wir morgen leben. Das macht Gott und er kümmert sich auch um alles. Das ist was ganz Tolles. Aber das ist was Tolles, dass man einfach Gott auch immer wieder dafür Danke sagt, nicht? So wie es den kleinen Kindern an der Fleischwursttheke beigebracht wird, nicht? Wenn die Metzgerin ein Stück Wurst drüber reicht und sagt, bitteschön, nicht? Und wenn das Kind nicht sofort sagt, danke, nicht? Dann gibt es einem von der Mutter so verbal hinter die Ohren. So müssen wir auch immer wieder darauf hingewiesen werden, vom Pastor halt, dass er sagt, nicht, vergesst das nicht. Jeden neuen Tag, den ihr bekommt, den habt ihr von unserem Herrn und Heiland, da dürft ihr immer wieder jeden Morgen neu für Dank sagen, dass er das getan hat. Zweitens, die gute Gabe der Wiedergeburt. Nicht nur die Geburt ist eine Gabe Gottes, nicht nur jeder neue Tag, sondern eben auch die Wiedergeburt. So darf man diese Stelle auch verstehen halt nicht. Er hat uns geboren, heißt es hier im Vers 18, nach seinem Willen. Und dass wir, die wir heute Abend hier sind, und ich setze das einfach mal voraus für diejenigen, die uns jetzt zugeschaltet am Internet sind, wiedergeboren sind, sonst hat man mittwochsabends um 19.30 Uhr was anderes zu tun, dann macht man sich eine Flasche Bier auf und sitzt im Garten oder sonst was, dass man unter das Wort Gottes geht, dass man da einen Zug zu hat, das hat mit der Wiedergeburt zu tun. Und dass wir wiedergeboren sind, dass wir erkennen durften, dass Jesus Christus der Herr über unser Leben ist, ist ebenfalls nichts aus uns selber heraus. Das hat Gottes Geist getan. Das ist ganz, ganz wichtig. Da legt die Bibel auch ganz viel Wert drauf. Nicht, dass wir uns darauf irgendetwas einbilden. So nach dem Motto, wir haben hier oben ein paar mehr PS unter der Stirn halt. Nicht? Und deshalb haben wir das Evangelium verstanden. Die um uns herum haben es nicht verstanden. Sondern unsere Wiedergeburt ist auch nur Gabe Gottes. Ist nur Gabe Gottes. Und auch das bis zur letzten Konsequenz durchdekliniert, sagt die Bibel das ganz deutlich halt nicht. Dass wir wiedergeboren sind, ist auch ein Akt der Erwählung. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, über Vorherbestimmung, und das ist ein ganz komplexes Thema halt nicht. Ein Akt der Erwählung Gottes. Er hat uns erwählt zum ewigen Leben und hat uns den Heiligen Geist gegeben. Ja, wir müssen noch Ja sagen, auch da spielt der freie Wille immer noch eine Rolle mit dabei. Und trotzdem ist es zuerst und immer eben auch die freie Erwählung, dass er uns wiedergeboren hat. Und wenn man das verstanden hat, dann fängt man auch an, nicht mehr sich auf seinen Glauben was einzubilden, so nach dem Motto, ich bin 20 PS frömmer als der oder vielleicht viel, viel frömmer als noch jemand anderes, sondern da bleibt einem nur eins, dass man demütig die Knie beugt und immer wieder sagt, danke, lieber Heiland, dass du mir das geschenkt hast, danke, dass ich glauben darf, danke, dass du mir diese Gnade erwiesen hast, dass du mich wiedergeboren hast durch den Heiligen Geist, dass ich erkennen durfte, dass du der lebendige Gott bist, dass du in Jesus Christus auf dieser Welt warst und dass du mich durch dein Blut erlöst hast. Das ist die gute Gabe der Wiedergeburt. Und wenn ich eben schon gesagt habe, bitte vergesst nicht zu danken für den Tag eurer Geburt, dass ihr überhaupt leben dürft, für jeden neuen Tag, das ist wichtiger. Noch wichtiger, was ihr zu danken habt, ist, dass ihr wiedergeboren seid. Das ist die wichtigere Geburt halt, nicht? Gar keine Frage, dass ihr wiedergeboren seid halt, nicht? Dass der Herr euch seinen Geist gegeben hat, dass ihr Menschen seid, die geistlich wandeln dürfen, ist etwas ganz, 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 ganz Großartiges, dass der Herr euch dazu ausersehen hat, dass er euch aus dem Pool der vielen, die verloren sind, herausgehoben und gezogen hat, ist etwas ganz Großartiges halt. Eine gute Gabe Gottes, dass er euch wiedergeboren hat. Und wiedergeboren hat er euch durch das Wort der Wahrheit. Wir wissen, dass Jesus eben das Wort ist, halt nicht, dass Gott das Wort ist nach Johannes 1. Und das ist das dritte, für das wir zu danken haben, die gute Gabe des Wortes. Also es gibt so vieles in dieser Welt, wofür man menschlich Dank sagen kann. Also wenn da gute Eltern sind oder Großeltern, die nicht nur im Fall des Todes einem was vererbt haben, sondern die schon zu Lebzeiten dann das Portemonnaie aufmachen, lassen einem was zukommen. Oh, das ist so toll, nicht, wenn auf einmal die Schulden am Haus bezahlt sind, halt nicht. Oder wenn man sich das nächste Auto leisten kann, halt nicht. Es gibt so viel Zwischenmenschliches halt zwischen Mann und Frau, wofür man danken kann, wofür man den Kindern danken kann. Es gibt so vieles halt nicht. Aber das Größte, was in dieser Welt besteht halt nicht, das ist das Wort Gottes. Nicht unser Haus, nicht unser Auto, nicht unsere Gesundheit, die wir vielleicht irgendeinem guten Chirurgen verdanken, sondern das ist das Wort Gottes. Das steht überall. Es ist etwas Ewiges halt nicht. Und die Bedeutung des Wortes Gottes können wir nicht überbewerten halt. Nicht? Das wissen Sie mittlerweile, wenn Sie häufig in der Bibelstunde sind, Predigten von mir hören. Das Wort, das Wort, das Wort, das Wort. Nichts anderes ist entscheidend für uns, das Wort Gottes. Das ist das Zentrale. Und es ist eine Gnade, es ist ein Geschenk, wenn man das Wort haben darf. Das ist für uns selbstverständlich. Wir sitzen heute Abend hier, wir haben Bibeltext vor uns liegen, wir haben unsere Bibeln zu Hause stehen, können darin lesen, wir sind in unseren Hauskreisen drin halt nicht. Wir gehen sonntags frei und unverboten in Gottesdienst, alles ganz wunderbar. Das war nicht immer so in unserem Vaterland und das ist momentan auch weltweit nicht so. Es gibt ganz viele Menschen, die das Wort nicht haben. Es gibt Gebiete, wo das verboten ist, das Wort Gottes zu verbreiten. In Saudi-Arabien ist der Besitz einer Bibel verboten. Es ist verboten zu missionieren. Es dürfen keine Kirchen sein in Nordkorea. Da gilt es schon als Religionsausübung, wenn Menschen den Blick zum Himmel heben, da kann man verhaftet werden, weil die sagen, ja, der hat ja zu Gott gebetet im Stillen halt nicht. Und geschweige denn eine Bibel auf koreanischer Sprache zu besitzen halt nicht. Da geht man 20 Jahre ins Arbeitslager für halt nicht. Das ist auch schon in anderen Zeiten so gewesen halt nicht. Denken wir an die ehemalige Sowjetunion halt nicht. Verbot der Bibel, gerade unter Stalin halt nicht. Die Pastore, alle umgebracht nicht, alle umgemordet halt nicht. Unglaublich halt nicht. Bekämpfung des Wortes Gottes halt nicht, zu sagen, in der Heimlichkeit. Und dass wir es frei und unverboten haben werden, ist eine große, große Gnade. Es wird übrigens, das sagt die Bibel auch, eine Zeit kommen, wo das Wort nicht mehr zugänglich ist, für niemanden in dieser Welt nicht. Wo die Versiegelten natürlich gerettet sind, aber wo diese Welt es nicht mehr bekommen kann. Wir wissen aus Matthäus 25 von den Jungfrauen halt, die dann schreien nach dem Wort Gottes, wo sie es erkannt haben, aber dann ist es zu spät halt nicht. Noch ist Gnadenzeit in dieser Welt, noch haben wir das Wort, nicht nur wir, sondern auch die Verlorenen halt nicht. Und das ist was ganz Großartiges. Wir dürfen Gott Dank sagen für das Wort. Wir dürfen Gott Dank sagen für das tägliche Brot. Es ist wichtig, gar kein Thema. Das haben viele Leute stärker auf dem Schirm, als Dank zu sagen für die Bibel, für das Wort Gottes, das wir es haben dürfen. Dass wir immer noch frei und unverboten verkündigen dürfen halt nicht. Und auch wenn Sie mich da fragen, was ist denn wichtiger halt nicht, das tägliche Brot oder die Bibel, da sage ich sofort knochentrocken, das ist die Bibel halt nicht, das ist das Wichtigere halt nicht. Zu sagen nicht, ohne Brot, da geht der Körper kaputt halt nicht, aber ohne die Bibel, ohne das Wort Gottes nicht, da geht der geistliche Mensch kaputt halt nicht. Und Halleluja, dass wir sowohl an leiblicher Versorgung, am täglichen Brot genügend haben, sogar die meisten von uns zu viel, dass sie sagen müssen, wir müssen eigentlich abnehmen, halt, wir sind überversorgt. Nicht? Und Halleluja, dass wir auch wirklich so viel an Wort Gottes haben. Auch da, ich sage nicht, dass wir eine Überversorgung haben, aber jeder kann genügend an Wort Gottes bekommen. Das ist etwas ganz, ganz Großartiges, die gute Gabe des Wortes Gottes. Auch das ist etwas, wofür wir immer wieder Dank sagen dürfen. Und darüber hinaus, da komme ich zum vierten, wofür wir Dank sagen dürfen, was gute Gaben Gottes sind, ist eben alle gute Gabe, alles Gutes, was es gibt halt in dieser Welt. Nicht alle guten Gaben, sagt hier Jakobus, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Also alles, was gut in deinem Leben ist, alles, was dir wirklich Leben erhält, was dein Leben fördert halt, das ist alles von Gott, alles von Gott. Egal, wer es dir hier menschlich zugewandt hat, ob es deine eigene Intelligenz war, die dir ein dickes Bankkonto geschenkt hat, ob es deine liebe Ehefrau war, ob es deine Großeltern waren, die dir irgendwas vererbt haben, ob es dein lieber Nachbar ist, der dir im Urlaub den Rasen gemäht hat. Egal, was du an guten Gaben in dieser Welt erlebst, da darfst du den Menschen herzliches Dankeschön auch sagen. Aber nicht zu vergessen, immer wieder dem allmächtigen Gott in Jesus Christus zu danken. Nicht alle gute Gabe kommt von Gott her. Und wenn man das erstmal auch nur im Ansatz verstanden hat, dann hat man den ganzen Tag über zu tun, Gott Danke zu sagen, immer wieder zu danken, immer wieder zu danken, immer wieder zu sagen, danke Gott dafür. Wenn man das erlebt, nicht was es bedeutet, dass wir in einer Welt leben dürfen, wo es so tolle Medizin gibt, wo es so tolle Rettungssanitäter gibt, wo es die Zahnärzte gibt, all diese Dinge, nicht? Das sind große Gaben Gottes halt, nicht? Das ist eine gute Gabe, dass man sowas einfach genießen darf. Und das ist eine Haltung, zu der wir uns auch erziehen dürfen, einfach als Christen, dass wir immer wieder schauen halt, nicht, dürfen wir dankbar für sein. Nicht? Wir erleben das ja leider, obwohl wir in so einem reichen Land leben, die meisten Leute sind unzufrieden, halt, die meckern darüber, weil das nochmal mehr kostet, weil das nicht so ist, wie sie sich vorstellten, da hätten sie noch ein bisschen mehr erwartet. Halt nicht. Wir Christen dürfen einfach über all das Gute, was wir erleben, Gott dem Herrn danken, Danke sagen. Und das ist etwas, wenn wir damit anfangen, Gott zu danken für alle guten Gaben halt, nicht, wo wird mir nicht nur Gott die Ehre geben, sondern die Dankbarkeit, das sage ich immer wieder, hat ein Zweifaches. Einmal tut sie etwas Gott gegenüber, sie gibt ihm die Ehre. Das andere ist, sie schenkt uns ein besseres Leben. Wir sind zufriedener. Nicht? Wenn man dankbar ist, ist man zufrieden. Undankbarkeit, das führt zu einer Unzufriedenheit. Nicht? Und Dankbarkeit ist ein Gestus, zu dem man sich erziehen kann, indem man immer wieder eben die Hände faltet und Gott dankt für all das Gute, was er einem zuwendet. Halt, nicht? Die alten Väter der Erweckungsbewegung sagten immer, nicht danken macht wanken, Gott loben zieht nach oben. Nicht danken macht wanken, Gott loben zieht nach oben. Und das ist genau der Punkt zu sagen. Da ziehe ich mich selber zu einem Leben, wo ich sage, Mensch, da habe ich alle Fröhlichkeit und Freudigkeit, weil ich weiß, wofür ich Gott zu danken habe, nämlich für die guten Gaben, die er gibt. Erstens die gute Gabe des Lebens, zweitens die gute Gabe der Wiedergeburt, drittens die gute Gabe des Wortes und viertens die gute Gabe allen Gutes. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen und das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber Herr Heiland, das wollen wir auch tun. Zu Beginn dieser Bibelstunde, zu Beginn dieser Einheit, wir wollen dir Dank sagen. Dank sagen dafür, dass du uns allen das Leben gegeben hast. Du hast uns aus dem Nichtsein in das Sein gerufen, Herr. Du hast uns bei Namen gerufen. Du hast uns diesen Tag auch geschenkt und wir dürfen leben, weil du es möchtest. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Dank aber, Vater, vor allen Dingen dafür, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, dass wir durch deine Führung erkennen durften, dass du der lebendige Gott bist und dass wir dich erkennen durften, dass wir erfahren konnten, dass du lebst und dass das nicht nur eine Theorie ist, dieser christliche Glauben, sondern dass es die Wahrheit unseres Lebens ist. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Danke, Herr, auch für dein Wort, diese edle Gabe, die du uns gegeben hast, nicht diesen wunderbaren Schatz, in dem wir immer wieder Begegnung mit dir haben. Herr, danke für dein Wort. Danke, dass wir es noch haben dürfen, Herr. Gelobt und gepriesen seist du dafür, Herr. Und über all das wollen wir dir Dank sagen für all das Gute, was du uns immer wieder zuwendest, Herr. Für das tägliche Brot, was wir im Übermaß haben, Herr. Für all den Reichtum, den wir genießen dürfen. Für die lieben Menschen, die du uns zur Seite stellst, Herr. Für den Frieden in unserem Vaterland, den wir haben dürfen, Herr. Du bist ein großer und gnädiger Gott. Herr, und am allermeisten wollen wir dich immer wieder loben und preisen dafür und dir Dank sagen, dass du auf Golgatha für uns ans Kreuz gegangen bist, Herr. Und dass du für uns alles gegeben hast, damit wir leben können. Lob, Ehre und Preis und Dank sei dir dafür von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, danke dir, unserem großen Gott, dem Geber aller guten Gaben. Amen. So, habe ein Lied rausgesucht, das möchte ich gerne mit Ihnen singen. Jetzt hätte ich mich gefreut. Ah, Markus ist da, super. Ich habe gerade gesagt, ohne Begleitung bin ich mal gespannt, ob wir es hinkriegen. Das ist auch so ein alter Siegerländer Gassenhauer, sage ich. Wir flügen und wir streuen. Altes Matthäus-Claudius-Lied. Und das thematisiert genau diese im Refrain diese Sache. Nicht alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Markus 676, wir singen alle vier Liedstrophen. Wir flügen und wir streuen. 676.
Und hofft auf ihn.
Ja, in der Theologie wird man jetzt sagen, erste Stunde beschäftigen wir uns mit Einleitungsfragen. Also wenn man so über eine längere Einheit früher im Semester dann so eine Vorlesung hört über einen Jakobusbrief oder ein anderes Buch des Neuen oder Alten Testamentes, dann waren die Einleitungsfragen immer so, wer hat den Brief geschrieben, an wen, wo hat er geschrieben und wann hat er geschrieben halt nicht. Und da konnte man schon ein ganzes Semester mit verbringen, weil da sich kein Professor mit dem anderen einig war halt nicht. Und, aber mit diesen Einleitungsfragen sich zu beschäftigen, ist jetzt nicht lebensnotwendig, nicht? Das Wort Gottes spricht zu jedem, zu allen Zeiten. Da muss man nicht immer alles vom Hintergrund genau wissen. Das wissen wir manchmal auch gar nicht ganz genau. Und trotzdem sind diese Einleitungsfragen, also wer hat den Brief geschrieben, an wen hat er geschrieben, halt, wann etwa ist das gewesen, manchmal hilfreich für das Gesamtverständnis des Briefes. Deshalb möchte ich heute in dieser ersten Stunde auch damit beginnen, möchte etwas sagen zum Verfasser des Jakobusbriefes und aber auch zu den Adressaten halt des Briefes. Als erstes der Verfasser des Jakobusbriefes. Also es wird im Brief jetzt nicht weiter direkt der Jakobus qualifiziert oder quantifiziert, sondern es wird eben nur geschrieben, dass Jakobus den Brief schreibt. Jetzt ist das ein gebräuchlicher Name gewesen zur damaligen Zeit Jesu. Auch in der Bibel haben wir verschiedene Personen, die da in Frage kommen. Wir denken nur an den Bruder von dem Johannes, dem Evangelisten halt, nicht, der sehr frühzeitig das Martyrium in Jerusalem erlebt halt, nicht. Aber wir denken natürlich auch an den Herrenbruder, den Bruder unseres Herrn Jesus Christus, also nicht den direkten, der kommt ja nun vom Heiligen Geist, aber der dann von Maria und Josef gezeugt wurde halt, nicht. Und das ist der Jakobus und dem ist tatsächlich auch in der alten Kirche dieser Brief zugeschrieben worden und zwar sehr frühzeitig. Also wir wissen aus Quellen, 8. nachchristliche Jahrhundert, etwa 8. Jahrzehnt nach Christus, da wird das schon zugeordnet halt, nicht? Und das sind, je früher diese Dinge sind, desto wahrscheinlicher ist das. Deshalb wird in der Forschung da auch im großen Konsens von ausgegangen, dass es eben der Bruder des Jesus gewesen ist, der diesen Brief geschrieben hat. Und es gibt auch nichts irgendwie, wo da ein Zweifel dran bestünde. Bei anderen Sachen ist das ein bisschen anders. Bei anderen Briefen im Neuen Testament, da wird schon mal geguckt, ist es der gewesen, der, wer hat denn den Hebräer geschrieben und sowas alles. Da werden verschiedene Dinge diskutiert, aber hier haben wir auch gar keine gegenteilige Meinung. Von daher dürfen wir das einfach auch genauso annehmen, dass es Jakobus, der Bruder des Herrn gewesen ist. Und da finden sich auch viele Indizien, wenn man den Brief dann liest, die einfach das dann zeigen, jawohl, weil er eben diese Stellung auch innehatte, die er hatte halt nicht, hat er auch vermutlich so geschrieben halt. Jakobus ist der Bruder von unserem Herrn Jesus und das ist für manche Leute, wenn man so ein Bibelquiz macht, auch gerade für die Konfirmanden, wie Jesus hat Geschwister gehabt, nicht? Da ist man sofort im Thema drin, da erzählen die ihre Geschichten hier von ihren Geschwistern. Ja, Jesus hat Geschwister gehabt, wir wissen von vier Brüdern Joses, Judas und Simon und eben Jakobus, vier Brüder und Schwestern. Da wird nicht gesagt, welche Schwestern sind. Da wird eben nur der Plural benannt. Also es sind mindestens zwei gewesen. Kann aber auch sein, das waren vier Schwestern. Das wäre damals nicht unüblich gewesen. Also das sind mal mindestens in dem Haus von Maria und Josef sieben Kinder gewesen, die dort gewesen sind. Also mit Jesus mindestens sechs, vielleicht sieben, vielleicht acht andere, die aufgewachsen sind. Und Jakobus ist vermutlich der Älteste in den Listen, die überliefert sind, wo eben die Geschwister in der Bibel benannt sind, wird er immer an erster Stelle genannt. Das ist im hebräisch-aramäischen Umfeld so gewesen, dass man quasi vom Alter nach runterdekliniert hatte, nicht? Der Erste bis zum, also der Älteste bis zum Jüngsten. Der Älteste war natürlich Jesus, aber dann Jakobus wird immer danach als Nächster genannt und er ist, wie gesagt, der Bruder von Jesus in der Wahrnehmung der Menschen damals. Die Familie Jesu hat zunächst einmal und eben auch Jakobus große Probleme mit der Sendung Jesu. Also das ist nicht so, dass die gesagt haben, super, nicht, als er da durch Nazareth gezogen ist, Menschen heil gemacht hat und gepredigt hat. Da freuen wir uns aber, dass es aus unserer Familie jemand was gebracht hat, dass er so ein großer Rabbi ist, nicht. Sondern die sind gekommen und gesagt, der ist von Sinn, der hat sie nicht alle auf der Latte halt, nicht. Religiöser Fanatiker, nicht. Das geht uns ja heute in der Familie nicht anders, wenn wir zum Glauben kommen, die anderen sind nicht bei Jesus. Da hören wir genau dieselben Sprüche über uns halt, das ist so. Das hat auch Jesus zu Anfang erleben müssen. Und davon spricht die Bibel auch ganz offen halt, dass er diese Ablehnung erfahren hat. Dann sagt Jesus mal, als die kommen und diese Ablehnung kommt, da sagt er, meine Brüder, meine Schwestern sind die, die mein Wort hören und es tun halt. Nicht das qualifiziert Jesus als wirkliche Brüder Jesu halt und Schwestern Jesus, nicht diejenigen, die in der vermeintlichen leiblichen Verwandtschaft zu ihm stehen, sondern die eben das vernünftige Verhältnis zu seinem Wort haben. Und da gehört zunächst einmal, wie gesagt, Jakobus auch zu. Er hat da ein Problem drin, aber dann kommt er zur lebendigen Begegnung mit dem Auferstandenen. Das wird ausdrücklich erwähnt in 1. Korinther 15. Ich sage immer wieder, das gewaltigste Kapitel des ganzen Neuen Testamentes aus meiner unwesentlichen Sicht, aber das ist so stark, nicht? Das ist also ein ganz starkes Kapitel. Und da geht es dann eben los, wem der Auferstandene immer begegnet ist. Und da kommen die ganze Liste der ganz großen Leute, nicht? Aber als erstes, noch vor den Aposteln, wird Jakobus benannt. Jakobus eben, der Bruder des Herrn, der tatsächlich seinen Bruder gesehen hat als den Auferstandenen halt. Es wird schon in der Apostelgeschichte auch dann berichten zu Beginn, dass er zur ersten Gemeinde gehört hat. Damals aber, ich sage das mal eher noch zu Beginn, so ein kleines Licht. In der damaligen ersten Gemeinde waren Johannes der Jünger und Petrus der Jünger, die beiden die Leiter. Das ändert sich aber mit der Zeit. Und mit der Zeit bekommt Jakobus ein ganz wichtiger Stand in der Gemeinde. Nach einer gewissen Zeit ist er mit Petrus, mit Johannes einer der drei Säulen, die benannt werden, sogar als erste der drei Säulen, als dann Paulus nach Jerusalem kommt. Und später ist er sogar, als Petrus Jerusalem verlassen hat, ist er derjenige, der quasi der Chef, der Gemeindeleiter, aber muss schon fast sagen, der Chef der ganzen ersten Christenheit ist. Also als es am Apostelkonzil zu dieser großen Kontroverse kommt, was ist denn jetzt richtig, müssen die neu zum Glauben kommenden Heiden beschnitten werden, ja oder nein? Da sitzen die alle da, Petrus und Paulus bringen ihre Positionen vor, nicht? Die sind ja so ein Stück weit Spinnefeind, die Apostelfürsten, und dann steht Jakobus auf. Jakobus nimmt das Heft des Handelns in die Hand und der macht einen Vorschlag, wie es laufen soll, und dem schließen sie sich an. Das zeigt also, welche Autorität Johannes besessen haben muss, dass er in der Lage gewesen ist, also wenn Jakobus besessen hat, damit er diesen Konflikt schlichten kann halt, also dass auf sein Wort gehört wird, dass solche Größen wie Petrus, vor allen Dingen Petrus, aber eben auch Paulus, dass entsprechend die sich dem auch dann unterordnen und dass das eben entsprechend angenommen wird. Das deckt sich auch mit dem, was wir aus außerbiblischen Quellen von Johannes wissen. Jakobus wissen, außerbiblische Quellen. Er gilt in den außerbiblischen Quellen, die aber auch sehr nah dran sind, halt immer als der Gerechte. Er wird also als der Zadik, also der Gerechte bezeichnet halt, nicht. Er war von einer außergewöhnlichen Gottesfurcht und Frömmigkeit. Es wird erzählt, dass seine Knie vom vielen Beten so dick geworden seien, dass sie denselben Umfang wie die von Kamelen hätten. Also der hat immer im Knien gebetet und muss so fromm gewesen sein halt, nicht? Also dass das quasi sprichwörtlich gewesen ist in der ersten Gemeinde, dass er wirklich ein ganz, ganz frommer Mann gewesen ist. Und das deckt sich natürlich jemand, der so eine Frömmigkeit gezeigt hat, nicht? Der diese Position auch innehatte, plus, dass er, ich sage jetzt mal, in dieser besonderen Nähe zu Jesus gestanden hat, mit dem aufgewachsen ist, nicht? Da natürlich eine ganz besondere Autorität letztlich sich heraus ergeben hat. Und das spricht natürlich auch dann für das, was er dann als Autorität für diesen Brief für sich in Anspruch nehmen kann, dass er wirklich ganz klare Richtung auch geben kann. Also bei Petrus, der natürlich Briefe schreibt, bei Johannes, da ergeben sich die Dinge von alleine. Nicht Petrus, Sprecher des Jüngerkreises, Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus halt, nicht Paulus, besonders berufen für die Heidenmission. Aber bei Jakobus liegt das noch ein bisschen was anderes. Er wird auch nicht als Apostel bezeichnet, nicht, sondern eine ganz andere Autorität, die ihm letztlich dort geschenkt ist. Es wird übereinstimmend berichtet, nicht aus der Bibel, aber aus zuverlässigen Geschichtsschreibungen, also Josephus Flavius, nicht, also der den jüdischen Krieg schreibt, halt eine ganz wichtige Quelle für das Altertum, halt nicht, der berichtet darüber, dass er im Jahr 62 das Martyrium erlitten habe, halt nicht. Man habe ihn, der hohe Priester hätte einen Prozess gegen ihn angestrebt, der hohe Rat hat ihn verurteilt, das Synhedrion, und dann hat man ihn von der Brüstung des Tempels heruntergeschmissen von der Mauer, er ist noch nicht ganz tot gewesen, dann haben die nochmal nachgeholfen, und haben ihn mit einem Knüppel erschlagen. Also auch er erlebt das Martyrium im Jahr 62. Auch das nochmal wichtig, ich sage das immer wieder von den 12 Aposteln, haben auch 11 Apostel das Martyrium erlitten halt nicht. Und ich sage das jetzt mal so, das gehörte fast schon zum guten Ton dazu. Wenn du ein klarer Christ bist, wenn du klar in der Nachfolge stehst, dann wirst du mit deinem Leben dafür bezahlen müssen. Aber das war dann immer auch ein Stück weit Siegel auf das, was eben dein Leben gewesen ist und natürlich auch ein Siegel auf das, was du im Heiligen Geist schreiben durftest, wo andere Menschen erkennen durften, einfach nicht, dass das wirklich auch das Wort Gottes gewesen ist. Das setzt natürlich dann, ihr könnt auch das Fenster zumachen, wenn es euch so kalt ist, das setzt natürlich dann voraus für die Zeit der Abfassung des Briefes halt, dass wir vor 62 schauen müssen. Das heißt so, ja, in einer Zeitspanne etwa von vielleicht 48 oder 50 nach Christus bis 62, 61, etwa so in dem Rahmen. Und damit gehört dieser Brief mit zu den jüngsten Schriften des Neuen Testamentes. Die Evangelien sind vermutlich älter halt nicht. Einige Paulusbriefe, die kommen etwa auch noch zeitlich daran halt, aber er gehört mit zu den jüngsten Schriften des Neuen Testamentes. Das so viel zu dem Verfasser des Jakobusbriefes, eben der Herrenbruder Jakobus. Jetzt einiges zu den Adressaten des Briefes halt, nicht? Der Brief richtet sich, das wird klar gesagt, im Vers 1, also Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. An die 12 Stämme in der Zerstreuung. Also dieses ist so der einzigste Hinweis, den wir bekommen. Bei anderen Briefen, wenn wir an die des Paulus denken, da haben wir ja ganz klare Ortsangaben. Da wissen wir, aha, das ist an die Gemeinde in Philippi halt, das ist an die Thessalonicher. Oder er schreibt ja auch Briefe an Personen, also das ist an Timotheus oder an Titus halt geschrieben. Hier ist es eine sehr vage Bestimmung halt, dass er sagt, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Und doch kann man aus diesem an dieser Adresse einiges ablesen halt. Wir wissen, dass die ersten Verfolgungswellen damals schon über die erste Gemeinde gegangen ist. Wir wissen, dass die Gemeinde zerstreut war, dass die sich so im syrischen Bereich, in Zypern, aber auch in Jordanien verteilten halt. Und dort in diesem Bereich scheint es eine judenchristlich geprägte Gemeinde gegeben zu haben. Deshalb auch diese Ansprache, die 12 Stämme in der Zerstreuung. Also hier ist ein judenchristlicher Hintergrund angesprochen worden, während viele Briefe des Apostel Paulus, die gehen eher einen heidenchristlichen Hintergrund. Hier haben wir es mit einem judenchristlichen Hintergrund der Gemeinde zu tun. Das sieht man auch, wenn man so die Zitate sieht, die in dem Text vorkommen. Da merkt man, dass Jakobus spricht zu Menschen, die schon im Alten Testament zu Hause sind. Also da kann er auf anderes aufbauen, anders als es bei Heidenchristen gewesen ist, bei Griechen, die das nicht so kannten. Hier kann der ganz anders einfach auch sprechen. Interessant ist auch, dass die Sprache des Briefes in einem engen Verhältnis zu den Reden Jesu sind, so wie sie Matthäus, Markus und Lukas überliefern halt. Also ganz viele Bilder aus der Natur, aus dem Ackerbau und viele Beispiele, die, das werden wir noch sehen, eben einen typisch jüdischen Bezug auch haben halt und eben auch dieses Sprachverhältnis, dass man sagt, okay, diese Verwandtschaft von Jakobus zu Jesus, diesen gemeinsamen Hintergrund spricht eben, natürlich erklärt sich von selber eben, weil die einen gemeinsamen Hintergrund hatten, anders beispielsweise als Paulus, nicht? Der kommt als Pharisäer, als gebildeter Mann mit einem ganz anderen Hintergrund daher, der hat einen ganz anderen Kontext halt, nicht? Also man kann davon ausgehen, dass die Gemeinde sich irgendwo im Bereich Libanon, Jordanien, Syrien befunden hat, vermutlich sogar Gemeinden, also das muss jetzt nicht nur eine Gemeinde gewesen sein, man hat ja früher die Briefe auch in verschiedenen Gemeinden gelesen, wir dürfen uns ja nicht vorstellen, dass das jetzt direkt schon 3000 Leute gewesen sind, manche Gemeinden, die haben eben auch nur 60 oder 70 Leute gehabt, nicht? Das war überschaubar halt, nicht? Aber eben an diese Gemeinden oder die Gemeinde in der Zerstreuung. wichtig, dass dort in dieser Gemeinde oder in diesen Gemeinden auch schon Gemeindestrukturen bestehen. Denn Jakobus 5, das wissen wir mit dem Salbungsgebet, damit werden wir uns auch beschäftigen, halt nicht. Da ist davon die Rede, wer krank ist, rufe die Ältesten zu sich. Also da ist schon mal eine Struktur da, wo man sagt, okay, in dieser Gemeinde gibt es schon Älteste. Also sehr früh in der Kirchengeschichte halt nicht gibt es dieses Element der Ältesten, die auch gemeindeleitend sind. Auch das ist wichtig, einfach auch für Gesamtkirchstrukturen, nicht? Was war früher so in der Urgemeinde, bei den ersten Gemeinden letztlich los? Und wie gesagt, schon herausgearbeitete Verhältnisse, also nicht jetzt so nur am Werden, wo so alle miteinander, sondern da gibt es schon Ämter in der Gemeinde. Und es scheint auch Spannung in dieser Gemeinde zu geben. Da gibt es vermögendere Leute, denn Thema Reichtum, das werden wir auch gleich sehen in dem Text, den wir besprechen, aber auch späterhin, spielt da schon eine Rolle, das Gefälle in der Gemeinde. Da gibt es Reiche, da gibt es Arme halt nicht. Das spielt eine Rolle, es scheint auch eher Bauern gegeben zu haben oder mit einem landwirtschaftlichen Hintergrund, was natürlich in der Zerstreuung schwierig ist. Wenn du Bauern warst, bist vertrieben worden, kannst jetzt nichts mehr machen halt, nicht? Da hast du ja keinen Acker mehr, nicht? Aber ein Kaufmann, wenn der ein bisschen pfiffig ist, also der kommt sowohl in Jerusalem zurecht, wie aber auch in Damaskus oder in Samarien halt, nicht? Aber da scheint es gewisse Konflikte auch in der Gemeinde gegeben zu haben. Aber um es auf den Punkt zu bringen, wir können jetzt nicht genau sagen, da an dem Ort saß die Gemeinde, da können wir Namen von einer Stadt oder von einem Dorf benennen, sondern eben das ist gröber zu sehen, judenchristliche Gemeinde oder Gemeinden im näheren Umfeld um Israel herum. Ja, das so die Einleitungsfragen, wann hat das wo zu wem geschrieben? Ja, und jetzt wollen wir direkt hineinspringen in das erste Kapitel hinein, Jakobus 1, die Verse 1 bis 18, damit wollen wir beginnen. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt, und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Bevor ich jetzt so drei exegetische Schlaglichter aus diesem Text setze, möchte ich noch eine Vorbemerkung machen. Man muss da mal so ein bisschen Luther in die Bresche springen halt, nicht? Also das wissen Sie vielleicht, als Luther dann so die Bibel ausgelegt hat, nicht? Hat er ja vielerlei Dinge kommentiert. Und so manche Texte, so manche Bücher sind bei Luther ja ganz groß. Also Psalmbuch oder Johannesevangelium, Römerbrief, ganz großes Kino, hätte ich beinahe gesagt, ganz große Theologie. Aber der sagt nicht nur, was richtig gut ist, der wertet auch Sachen ab. Und der Jakobusbrief fällt bei ihm komplett runter, nicht? Also da hat er große Mühe, sich darunter zu stellen. Da kommt er als Theologe nicht mit so ganz klar. Halt. Ich sage, es ist eine ströhrende Epistel, steckt nichts drin. Wenn man den Jakobusbrief so ein bisschen dogmatisch abklopft, ist das tatsächlich so, da ist nicht so viel Lehre, also Dogmatik drin, so wie im Römerbrief, nicht? Da knallt es natürlich richtig von vorne bis hinten oder im Galaterbrief. Aber von der Ethik, also für die Lebensführung der Christen, steckt hier eine Menge drin. Das ist was ganz, ganz Tolles halt. Also das ist ganz wertvoll. Von daher ist das auch was ganz Wunderbares. Und ich bin, muss man wieder sagen, ganz dankbar. Und auch wenn sonst Luther natürlich viel Gutes und Tolles gemacht hat, hier hat er nicht so richtig erkannt, welch wunderbares Werkzeug das ist. Der war eben immer nur auf die Dogmatikhämmer gepolt halt nicht und auf die Ethik-Schraubenzieher. Da hat er nicht so sehr den Blick für gehabt. Und das ist wirklich was ganz Tolles. Ein Text, der direkt immer so christliche Lebensführung angeht. Nicht? Wie sollen wir es denn umsetzen? Nicht sehr viel Praktisches für den Alltag, sehr viel Praktisches für die Gemeinde, nicht so sehr viel Theologie halt. Nicht das schon mal so vorweg halt, das werden wir merken halt. Ja, ich möchte beginnen mit einem Begriff, der ganz wichtig ist halt, nämlich das Knechtsein. Knecht Gottes und Knecht Jesu sein. So beginnt er das, Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Jetzt kann man direkt sagen, gehen wir weiter, ist ja ganz nett, wie der sich vorstellt. Und trotzdem möchte ich da so den ersten Flock einschlagen und möchte zu diesem Knechtsein etwas sagen. Denn das ist wichtig für die Theologie der gesamten Autoren der Bibel, also für Paulus, für Petrus. Die legen immer wieder so los, halt, nicht? Paulus, nicht? Doulos, das ist das griechische Wort. Doulos Jesus Christos, nicht? Das ist das Erste, was sie schreiben. Knecht Jesu Christi. Damit die direkt wissen, die Leute, wer spricht denn hier? Petrus, nicht? Knecht Jesu Christi halt. Immer wieder gesagt, das ist das, was uns ausmacht. Wir sind Knechte. Und Knecht, das klingt dann so ein bisschen halt, wir haben dann so ein bisschen so agrarische Verhältnisse in Ostpreußen vor Augen, vor 100 Jahren halt, nicht? Da gab es einen Landwirt oder so einen Knecht und der hatte so ein bisschen, das muss man hier vergessen. Knecht heißt hier wirklich Sklave. Das ist die bessere Übersetzung wäre, wenn man sagen würde, Sklave. Ein Sklave Jesu Christi halt, nicht? Das ist kennzeichnend halt für die Autoren, in Anführungszeichen, der Bibel. Denn die sind nicht Herren das, was sie tun. Das ist ganz wichtig auch für das Wortverständnis. Also das ist ganz wichtig für die Hermeneutik, also für die Verstehenslehre der Bibel. Die Leute, die es selber geschrieben haben, nicht, haben selber gesagt, das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nur Sklave. Ein Sklave hat nichts, ist nichts, der ist nur durch seinen Herrn bestimmt. Und so ist es auch bei denen, die die Bibel geschrieben haben. Die sind verbal inspiriert. Das heißt, das merken wir bei diesen Doulos Jesus Christus, sie schreiben nur das, was der Herr zu sagen hat. Das ist ja das, was schon dann die wissenschaftliche Theologie immer zerschlägt. Die sucht ja immer hinter den Leuten, vermeintlich irgendwelche Leute zu erkennen, versucht dann in die Texte das rein zu interpretieren, nicht? Und der Paulus, der war, was weiß ich, eben Frauenhasser, deshalb können wir diese Dinge nicht machen, nicht? Da wird das rausreduziert, nicht? Man sieht nur den Menschen. Das hat mit Paulus gar nichts zu tun. Und ich bin auch immer wieder entsetzt, wenn gläubige Christen zu mir kommen und sagen, ja, aber das gilt doch nicht für uns. Das hat auch Paulus in die Situation geschrieben, nicht? Für das in der Gemeinde. Wort Gottes bleibt für alle Zeiten und hat nichts letztlich mit dem Autor zu tun. Ja, ich habe das eben schon bei den Einleitungsfragen gesagt, das ist manchmal hilfreich, wenn man weiß, was so der Hintergrund ist, was der Gesamtgeschehenshintergrund ist, da kann man manches besser verstehen. Aber man darf nicht in diesen Fehler verfallen, so nach dem Motto, so das historische Fenster zu öffnen und zu erklären, zu meinen, wie ist es damals gewesen und dann muss man davon her das ableiten und das, was heute nicht mehr übertragbar ist, das können wir nicht mehr annehmen. Das macht die historisch-kritische Methode. Alles, was die geschrieben haben, haben die als Sklaven geschrieben. Der Sklave hat nichts, ist nichts. Der ist nur das, was der Herr ist. Und das ist ihre Selbstbezeichnung halt. Das ist ganz wichtig. Übrigens ein Ehrentitel. Das ist eine Sache zu sagen halt. Also wir sehen ja direkt sowas nicht. Da begehrt der moderne Mensch. Also ich bin freier Mensch, nicht? Ich bin niemands Untertan halt. Nicht? Auf gar keinen Fall. Also kein Knecht. Wir sind die Chefs halt, nicht? So, aber für die Apostel, für Jakobus ist das etwas, was sie absolut als Ehrentitel sehen halt, nicht? Ich bin ein Sklave Jesus Christus. Das heißt, ein Sklave ist Eigentum. Sklave gehört nicht sich selber, sondern gehört einem anderen. Und wenn du Christ bist, gehörst du nicht mehr dir selber, sondern du gehörst Jesus Christus. Der kümmert sich auch der Sklavenhalter, nicht? Der Herr kümmert sich um den Sklaven halt, nicht? Der versorgt den halt, nicht? Und wir haben einen wunderbaren, einen guten Herrn, nicht? Das ist genau das Verhältnis, in dem wir stehen halt, nicht? Aber wir sind Eigentum, wir gehören ihm und, das ist das Entscheidende, wir gehorchen dem. Ein Sklave hat nicht irgendwie zu diskutieren. Der kann nicht Mitglied in der Gewerkschaft werden und kann dann sagen, ich muss so und so viel Urlaub oder sonst irgendwas noch. Sondern ein Sklave hört, was der Herr sagt und das wird zu 100% umgesetzt halt, nicht? Das ist anders eben bei einem angestellten Arbeiter halt, nicht? Das sind Sklaven und das ist das, was eben Jakobus ausmacht. Er gehört Jesus Christus und gehorcht Jesus Christus. Absolut, absolut halt, nicht? Das ist ganz wichtig. Und der Sklave hat natürlich einen Herrn, das gehört auch dazu. Ein Sklave hat einen Besitzer, einer, der ihm gehört halt, nicht? Und dem er gehört. Das ist der Herr und das ist das, was wir sind. Gott ist unser Herr. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr. Das heißt nicht so eine freundliche Anrede, ich bin der Herr Schäfer, sondern heißt, ich bin der absolute Beherrscher deines Lebens. Ich habe dir das Leben gegeben, ich werde das Leben abberufen halt, jeden Tag, den ich dir gebe. Du gehörst mir. Das steckt schon im ersten Gebot drin halt zu sagen. Und nicht nur die Schreiber der Bibel dürfen sich so bezeichnen, als wir dürfen uns als Sklaven Jesu Christi bezeichnen. Das ist ein Ehrentitel, den wir tragen dürfen. Und es macht eins deutlich, dann sagen natürlich viele Menschen so in dieser Welt, oh, das ist ja furchtbar, nicht so eine Terminologie, das ist ja das Geknechtetsein halt, nicht? Ich sage, wie wohl hat der es, der bei diesem allmächtigen Gott in Jesus Christus Sklave ist, dieser Gott, der für ihn in den Tod gegangen ist, nicht? Wo ist solch ein Herr zu finden, der solches für jemanden tut, zu sagen, der sich auf Golgatha für uns hingerichtet hat, nicht? Gott selber für uns ist auf Golgatha gestorben halt, nicht? Ist in die Gottesferne in seinem Sohn gegangen und hat zu sich selber geschrien halt, nicht? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat sein Blut für mich gegeben, damit ich nicht ins Gericht komme halt, nicht? Also bei dem bin ich sehr gerne Sklave, nicht? Dessen Diener bin ich sehr gerne, dessen Knecht. Aber wenn wir uns von diesem Herrn lossagen, sind wir nicht frei von Knechtschaft. Nicht, das hat uns ja immer wieder die Religionskritik aller Zeiten einreden wollen, so nach dem Motto, wenn ihr euch emanzipiert und wenn ihr das Joch des Christentums abschreibt, dann werdet ihr frei, nicht, im Kommunismus und wir machen freie Menschen. Ja, das geht überhaupt gar nicht halt, nicht, du kommst direkt in die furchtbare Knechtschaft, nicht, der teuflischen Machenschaften, nicht. Ein Stalin, der hat die Leute geknechtet halt, nicht. Der hat sie in die Gulags geführt, nicht. Über 40 Millionen Menschen umgebracht halt, nicht. Das ist Knechtschaft gewesen. Ein Adolf Hitler, nicht. Heil Hitler, nicht. Man hat nicht mehr auf einen allmächtigen Gott geschworen, sondern wir haben auf Hitler geschworen, nicht, für 12 Jahre in unserem Vaterland halt, nicht. Und was hat der gemacht? Nicht, wo hat der die Leute hingeführt? Nicht, wir sind niemals frei, nicht. Und wenn wir uns von Gott lossagen, dann sind andere Größen Herren über unser Leben. Vielleicht irgendwelche politischen Parteien, vielleicht irgendwelche Menschen, aber vielleicht eben auch unser Geld. Vielleicht sind wir selber auch. Wir selber sind häufig die schlimmsten Herren über unser Leben. Nicht meine Gesundheit, meine Familie, mein Geld halt nicht. Da werden wir zu eigenen Herren. Das ist eine ganz schlimme Herrschaft halt nicht. Und da werden wir zu Knechten. Paulus warnt davor ganz ausdrücklich nicht. Er sagt, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte nicht. Schlimm ist, wenn man der Menschen Knechte und der Produkte der Menschen Knechte wird halt nicht. Das ist was ganz Furchtbares. Da wird man gegeißelt halt nicht. Die exemplarische Geschichte vom verlorenen Sohn halt nicht. Der geht raus in die Welt und in der Welt darf er dann erleben, wie die Herren dieser Welt sind nicht. Und wie er wirklich in die Knechtschaft geführt wird, wie er zum Vieh wird nicht. Das ist so. Bei seinem Vater ist er Mensch gewesen halt nicht. Aber sobald er in die Welt kommt, da wird er verviecht halt nicht. Da wird man zum Tier. Das ist grundsätzlich so, da wo Jesus nicht mehr ist, da wo Gott nicht ist, da wo wir nicht Knechte, Sklaven Jesu Christi sind, da wird der Mensch zum Tier. Da wird der Mensch zum Tier. Können wir alles erleben, nicht? Also unserer Gesellschaft, nicht? Von Gott wollen wir nichts mehr wissen. Also, dann wird jetzt mal kurz entschieden, wie gehen wir denn mit menschlichem Leben um, nicht? Gott gibt das Leben, aber ob menschliches Leben auf diese Welt kommt, ja oder nein, das entscheiden wir, nicht? Wir haben in den letzten 40 Jahren 9 Millionen Menschen umgebracht durch Abtreibung. Einfach mal weggradiert, nicht? Dann fragen wir uns auf einmal, wieso funktionieren unsere Rentensysteme nicht mehr, nicht? Da fehlen auf einmal zuhauf die Menschen. Wo sind die denn auf einmal? Wer soll das denn bezahlen? Ja, warum? Weil wir uns entschieden haben. Jetzt zum Ende des Lebens wird jetzt auch darüber entschieden, halt, nicht? Jetzt werden die Alten und Schwachen abgespritzt, halt, nicht? Da müssen noch Ärzte kommen, die müssen ihnen noch helfen, halt, nicht? Und dann kommen auch noch Christen auf die Idee und sagen, das ist doch so wichtig, nicht, wenn einer schwer leidet und sonst irgendetwas, nicht? Glaubt man ja nicht, dass dabei stehen geblieben wird, halt, nicht? Irgendwann ist nicht mehr so, dass einer das darf, sondern da wird es von dir verlangt, nicht? Da kommen dann deine Kinder und sagen, ja, Oma, kannst du mal Schluss machen? Wir wollen Urlaub fahren. Ja, so sieht es wirklich aus. Das ist ganz, ganz schlimm. Da werden Tür und Tor geöffnet halt, nicht? Die Leute denken immer so nach dem Motto, das hörst du auch mal so unterschwellig, so nach dem Motto, was Hitler gemacht hat bei seinen Euthanasie-Geschichten halt, nicht? So sagen T4-Erlass halt, nicht? Beginn des Ersten Weltkriegs, 1.9.39 und Beginn der Euthanasie halt, nicht? Töten alles lebensunwerten Lebens. Lebensunwerten Lebens, nicht? Da haben manche immer noch so gesagt, ja, das war ja nicht so ganz verkehrt, nicht? Mit den geistig Behinderten, die sollen sich ja auch nicht vermehren. Was ganz Furchtbares, Menschen, die Gott segnet, selig sind die geistig Armen. Aber was automatisch mitgemacht wurde halt, nicht? Auch Soldaten, die schwerst krank waren, haben die Wehrmachtsärzte Anweisungen gekriegt, nicht? Wenn die nicht zu retten waren, Totspritzen halt, nicht? Das wurde nicht an die Truppe gegeben, nicht? Das hat man später erst festgestellt, nicht? Das ist, wenn man erstmal die Tür öffnet, nicht? Dammbruch macht, dann sind alle gefährdet, nicht? Da bist du daneben halt. Katastrophe halt, nicht? Das ist, wenn wir nicht Sklaven Jesu Christi sind, sondern wenn andere Herren über uns herrschen halt, nicht? Wenn Menschen über uns herrschen halt. Und nochmal, es ist ein großes Privileg, wenn man Knecht, wenn man Sklave Jesu Christi ist, Sklave Gottes ist halt, nicht Mose, Josua, David, Daniel, das waren Ehrenbezeichnungen halt. Ehrenbezeichnungen, die gleichzeitig aber auch Standortbestimmung war, weil man sagt, aha, dann weiß ich ganz genau, wo ich stehe, nicht? Ich bin Sklave halt, nicht? Das ist eine Aufgabe, die mir dadurch gegeben ist halt, nicht? Und wenn man weiß, dass dieser, und das ist ja auch bei dem Knechtstitel so, dass dieser Jesus für uns zum Knecht wurde, nicht? Wir haben das Jesaja-Buch, haben wir ja vor, glaube ich, 1,5 Jahren besprochen, die Gottesknechtslieder im Jesaja-Buch halt, nicht? Dass Jesus zum Knecht Gottes wurde. Oder Philipperhymnus, nicht? Wo sich Gott seiner Göttlichkeit entäußert und selber zum Knecht wurde, nicht? Der wurde zum absoluten Knecht für uns, dass er für uns gestorben ist, hat man kein Problem, diesen Gott als Herrn anzunehmen. Nächster Punkt, wo ich einhalten möchte, die Versuchung. Da geht es ja ganz weit hier in diesem Text drum halt, nicht? Dass davon gesprochen wird halt, nicht, dass gesagt wird, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr in Anfechtung, wenn ihr in Versuchung fallt, nicht, und wisst, dass euer Glaube bewährt ist und Geduld wirkt halt, nicht. Anfechtung und Versuchung gehört zum Glauben mit dazu. Das wird nicht funktionieren, dass du sagst, ich bin ein treuer Nachfolger, Nachfolgerin Jesu Christi, ich folge dem Herrn nach und mein's richtig ernst, evangelisiere und dann kommt keine Anfechtung. Das funktioniert nicht. Das ist ein geistlicher Kampf, der passiert. Wenn du dich rauswagst, wenn du anfängst, den Namen Jesus auszusprechen, schießt der Widersacher in unterschiedlicher Weise halt nicht. Und das sind Versuchungen halt. Und das ist toll, weil dann der Glaube als echt befunden wird. Und diese Versuchungen können ganz unterschiedlich aussehen, die man bekommt. Bei dem einen ist es die Krise, die auf einmal in der Ehe kommt halt nicht. Bei dem anderen sind es irgendwelche bösen Nachbarn, die sich auf einmal abkehren. Bei dem anderen ist es eine Krankheit, die kommt. Bei dem anderen ist es ein Konflikt in der Gemeinde. Kannst du die Uhr nachstellen halt, ne? Kannst du die Uhr nachstellen? Ich mache ja viel Evangelisation, komme ja viel durchs Land und sowas halt nicht. Und wenn dann die Gemeinden sagen, so die Ältesten, super, wir müssen jetzt noch Evangelisation machen. Und dann haben sie die Kohle alle beieinander. Überall hörst du, und ja, dann haben wir die Probleme gekriegt. Und dann haben wir uns da zerstritten und das halt auch nicht. Und also da muss sich keiner irgendwas denken halt. Also auch diese Geschichte, die wir erlebt haben Anfang des Jahres halt nicht. Das hat nicht damit zu tun, dass ich manchmal rhetorisch mich ein bisschen vergaloppiere, sondern zu sagen, Angriffe des Widersachers. Ne? Zu sagen, wir stellen uns auf, sagen, im Oktober wollen wir eine Evangelisation machen, wird es immer Sperrfeuer geben halt nicht. Je intensiver du im Reich Gottes mitarbeitest, je intensiver du den Namen Jesus ausrufst und je gefährlicher es für einen Widersacher wird, dass Menschen zum lebendigen Glauben gezogen wird, desto mehr wird er uns versuchen, ob als Kollektiv, als Gemeinde oder als Einzelnen. Und zwar auf unterschiedlichste Art und Weise. Und da muss man geistlichen Blick für kriegen, dass man sagt, dass man die Dinge auch in Zusammenhang mit seiner Nachfolge bringt. In der Bibel gibt es unterschiedliche Begriffe dazu. Im Alten Testament ist der Punkt, heißt das Nissa. Das bedeutet immer so viel wie auf die Probe stellen, prüfen. Wenn wir Versuchungen haben, dann können wir das ja schwer so miteinander hinkriegen, dass wir sagen, wie kann das denn sein? Auf der einen Seite beten wir ja, führe uns nicht in Versuchung halt nicht, aber dann versucht uns Gott. Und hier sagt ja dieser Text, dass Gott selber es nicht ist, der versucht. Aber wie ist es denn dann zu verstehen? Und das habe ich versucht, so ein bisschen zu erklären. Am Beispiel des Abrahams, ich habe geschrieben, Exkurs über Prüfung und Versuchung, dass man das so ein bisschen mal auseinanderkriegt. Gott selber will nicht, dass wir Sünde tun, da wird er sich ja mit widersprechen. Was aber Gott tut, ist zu prüfen, zu schauen, ob wir in dieser Welt, ob wir in dieser Welt ihm treu sind oder ob wir anderen nachfolgen. Also das Erste, ich habe gesagt, Gott prüft den Menschen, aber er reizt ihn nicht zur Sünde. Gott prüft ihn. Also die Versuchung von Abraham, also dieses, was übersetzt wird in Genesis 22, 1. Mose 22, müsste besser übersetzt heißen, nicht prüfte Gott Abraham, nicht versuchte halt. Denn, das haben wir ja hier in dem Text gelesen, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden, sondern jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie dir die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist ganz wichtig, sonst wird man solche Texte nicht übereinander kriegen. Ich habe auch schon häufiger mit Geschwistern gesprochen, die gesagt haben, ja, wie kann das denn sein? Auf der einen Seite steht in der Bibel nicht, Gott versucht, aber da müsste man besser schreiben, prüft. Und hier schreibt, er versucht niemanden. Hier ist genau bei diesem griechischen Wort peirazo gemeint, tatsächlich zur Sünde ziehen, das tut Gott nicht. Also er prüft den Menschen, aber reizt ihn nicht zur Sünde. Ein zweites, die Prüfung Gottes besteht darin, dass Gott schaut, ob wir seinem Wort gehorsam sind oder nicht. Das ist das, worin Versuchung besteht. Wenn wir immer mit Versuchung zu tun haben, ob sexuell, ob finanziell, ob mit unserem Lebensführung, mit unserer Ethik, das hat immer mit dem Gehorsam zum Wort Gottes zu tun. Das prüft Gott nicht. Gott sagt ja zu Abraham, nimm Isaak, deinen einzigsten Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn. Das ist Wort Gottes, brutaler Befehl. Nicht? Also unglaublich, das macht Gott deutlich an dieser absolut wahnsinnigen Geschichte halt, nicht? Das ist die Prüfung für ihn. Und wir wissen, Abraham steht stramm los und will den Opfern halt nicht. Und das sagt eben die Bibel ganz deutlich, Psalm 11 an vielen anderen Stellen auch, der Herr in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Gott prüft die Menschen. Gott schaut ganz genau, wo wir stehen. Also wir können in der Gemeinde dem Pastor, den Ältesten viel vormachen. Der Pastor kann der Gemeinde viel vorspielen, halt kein Thema. Aber Gott schaut uns ins Herz, nicht? Und das schenkt uns immer wieder auch Prüfungen, wo wir eben beweisen müssen, stehen wir zu seinem Wort oder stehen wir nicht dazu? Und an diesen Prüfungen wird deutlich, wer der Herr unseres Lebens ist, halt, nicht? Da sehen wir wirklich, wer die Nummer eins ist. Für viele ist Familie die Nummer eins. Gott kommt direkt dahinter. Aber wenn die entscheiden müssten, dann ist es die Familie. Für Abraham nicht. Das wissen wir, diese furchtbare Geschichte halt aus unserem Sinn halt nicht. Hat nur einen Sohn, damit ist alles dahin. Aber als es dann wirklich zum Finalen kommt und der gerade zustechen will halt nicht, dann spricht Gott, lege deine Hand nicht an deinen Knaben, tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines eigenen Sohnes nicht verschont. Und das ist das, was Gott möchte, die absolute Nummer eins sein. Erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Aus der Knechtschaft, nicht? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr. Lukas 9, Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Die Prüfungen machen deutlich, wer der Herr unseres Lebens ist und was die Nummer eins ist. Wem gehorchen wir zuerst? Was machen wir zuerst? Jesus first oder irgendwelche anderen Größen halt? Und das geht bei Gott nicht, so nach dem Motto, du bist ganz wichtig, aber es gibt noch etwas, was noch wichtiger ist halt nicht. Und ich brauche dich auch häufig nur dafür, damit es bei dem anderen Ding läuft. Dann ist alles aus, dann ist der Ofen aus. Sondern das erwartet Gott von uns, dass er die Nummer eins ist. Und wenn er die Nummer eins ist, dann werden wir reich gesegnet werden halt nicht. Das ist das Tolle, dass sich das eben in diesen Versuchungen, in den Prüfungen, ich sage bewusst nicht Versuchungen, in den Prüfungen herauskristallisiert nicht. Da, wo es dann spitz auf Knopf geht in unserem Leben, nicht das, was zu uns Versuchung wird, nicht, wo wir entscheiden müssen, zu sagen, was ist es jetzt, dass wir dann treu bei Gott bleiben halt nicht. Und das ist so, als weil Abraham treu bei Gott geblieben ist, nicht? Da wird er unglaublich reich gesegnet halt, nicht? Das, was die totale Krise ist, weil er sich für Gott entschieden hat, gibt es den unglaublichen Segen, nicht? Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel, der Sand, es wird nichts zählbar sein halt, nicht? Und genauso sagt Jesus es auch halt, nicht? Wer meine Rede hört und sie tut, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut, als nun sein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stieß sein Haus, fiel es doch nicht ein. So ist es, wenn du dich entscheidest für Gottes Wort und dass du da nicht die falsche Entscheidung triffst, nicht? Wenn du der Prüfung standhältst halt, nicht? Dann wirst du von Gott umso mehr gesegnet. Und wir kommen in diese Prüfung hinein, weil wir in einer gefallenen Welt sind, wo nicht nur Gott ist, sondern eben auch der Widersacher. Und wir haben die freie Entscheidung. Wir können Gutes tun, wir können Schlechtes tun halt, nicht? Aber Gott segnet uns, wenn wir eben das Gute tun. Ein dritter Punkt, wo ich Einhalt machen möchte, das hat zu tun auch mit der Versuchung, das ist das Thema Zweifel, was hier angesprochen wird, nicht? Also es wird klar in dem Text gesagt halt nicht, dass Zweifel verurteilt wird halt. Das heißt hier, ein Zweifler ist unbeständig auf seinem Wegen halt, nicht? Man bitte und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben wird und sich bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfange. Der Zweifel ist etwas, was nicht nur hier, sondern in der ganzen Bibel scharf verurteilt wird. Wenn du bei Christus bist, gibt es die Zweifel nicht mehr, sondern dem Herrn nach, dem Herrn nach, dem Herrn nach. Wenn du anfängst zu zweifeln, fängst du genau an, die Versuchungen, die da sind, in dein Leben mit hineinzunehmen. Und dann drohst du die Prüfung nicht zu bestehen. Das griechische Wort, was hier steht halt für Zweifel, diakrinomai, bedeutet so viel wie unterscheiden, beurteilen und eben auch zweifeln. Das heißt, du hast zwei Wege und fängst an zu überlegen, was ist denn jetzt das Richtige? Das, was mir der Herr Jesus im Wort sagt oder das, was mir so mein menschlicher Verstand, mein irdisches sagt, meine Begierden halt, nicht? Das ist das. Das deutsche Wort Zweifel kommt von Zwiefal. Finde ich ein tolles Wort, so lautmalerisch. Zwiefal heißt zwei Falten, nicht? Also wenn wir nachdenken, haben wir so die Stirn in Falten, ja? Und wenn wir Zweifel haben, haben wir zwei Falten. Wir denken einmal, wie wird der Weg Gottes sein? Und auf das andere werden wir denken, wie ist der Weg eben, den wir dann gehen, wo uns der Widersacher hin zu versuchen möchte halt, nicht? Und das ist tatsächlich etwas, was das Hauptproblem des Glaubens ist. Dass wir immer wieder zweifeln, nicht? Dass wir uns immer wieder auf diese Tricks des Widersachers einlassen. Dass wir da nicht ganz stumpf sagen, und Jesus, So steht es geschrieben. Und Jesus, nochmal Abraham halt. Ne? Ja, bitte, lass uns mal in diese Situation von Abraham. Nicht der moderne Mensch aus dem 20. oder 21. Jahrhundert sagt, ja, das kannst du nicht machen. Nicht? Da hätten wir natürlich alle gezweifelt halt. Nicht? Aber da hätten wir auch nicht den Segen bekommen. Nicht? Der Abraham, der uns genau mit diesem Beispiel vor Augen gestellt wird, nicht so wahnsinnig das ist, der da stumpf den Glauben geht. Nicht einfach, das ist so gekommen, sage ich so, mache ich so, fertig ab halt. Nicht? Der wird gesegnet. Der wird gesegnet, weil er nicht zweifelt, nicht weil er nicht anfängt abzuwägen. Also jetzt ist vielleicht die Gelegenheit, sich von diesem Gott zu verabschieden. Jetzt mache ich lieber wieder mein eigenes Programm und bete wieder zu anderen Göttern, sondern nach dem Motto, der fängt erst gar nicht an. Und schon in dem Moment, wenn wir anfangen zu zweifeln, wenn wir so ein bisschen abwägen, so nach dem Motto, ist es denn jetzt das Richtige halt nicht, dann beleidigen wir Gott, das kann der überhaupt nicht ab. Also ich mache das immer den Konfirmanden deutlich, dass ich immer denen sage, um das ein bisschen runterbrechen, aber das, was die Konfirmanden verstehen, ist manchmal auch für gestandene Christen gut. Ich sage immer, wenn ihr der eins mit 17 oder 18 nun Mädel kennengelernt habt, sage ich den Jungs dann. Ich sage so, und dann geht ihr hin, dann sage ich, das Dümmste, was ihr machen könnt, könnt hingehen und sagen, du, also, wie sie dann heißen, Antonia, Sibylle oder sonst was, Sibylle, du bist ja eine ganz tolle, aber nicht die Claudia, die ist ja auch so wunderbar halt, nicht? Und ich bin jetzt am Überlegen halt, nicht? Sage ich, selbst wenn ich vorher noch ein bisschen was für euch hatte, ist da der Ofen aus halt, nicht zu sagen, also, da muss man ganz klar sein, damit beleidigst du dieses Mädchen. So, das ist eine Sache in Frage stellen, da gibt es vielleicht noch eine andere daneben. So. Bei Gott ist es so, das kann der ebenfalls nicht ab. Das ist eine Beleidigung für den. Wenn der dir etwas im Wort sagt und du hingehst und anfängst, das in Frage zu stellen, so nach dem Motto, könntest du noch einen anderen Weg geben? Die anderen Dinge sind doch ganz entscheidend, ob Gott das mit einkalkuliert hat, nicht so ein Denken, so nach dem Motto, ob Gott das drauf hat, nicht? Also Petrus, nicht? Jesus sagt, komm auf dem Wasser zu mir, nicht? Jesus steigt, oh, Petrus, ganz stramm auf Jesus zu, nicht? Und dann kommt der Zweifel, nicht? Und dann sagt er, ob Jesus das überhaupt checkt, dass wir am Wasser sind, ob Jesus überhaupt Wind und Wellen kennt, so nach dem Motto, Zweifel, brav, sofort geht der Typ unter halt, nicht? Und das wirft ihm Jesus auch vor. Warum hast du gezweifelt? Warum hast du gezweifelt, nicht? Das ist genau der Vorwurf. Warum hast du gezweifelt halt, nicht? Und da ruft die Bibel immer wieder zu auf halt, nicht? Zu sagen, es ohne Zweifel zu tun. Ich werde am Sonntag auch predigen über einen Text, da geht es auch um den großen Mose, nicht? Der zweifelt am Haderwasser, nicht? Wo er zweimal mit dem Stock draufschlägt auf den Stein halt, nicht? Zu sagen, fängt auch an zu zweifeln. Das ist eine kleine Sache, so nach dem Motto, ich muss hier durch menschliche Sachen tun halt, nicht? Ohne Zweifel. Philipper 2 heißt es, tut alles ohne Murren und Zweifeln. 1. Timotheus 2, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zweifel. Das ist wirklich der Punkt zu sagen, da kommt es drauf an. Und ganz viele Dinge, die wir als Krise erleben, in der Gemeinde, in unserem Glauben, haben damit zutiefst zu tun, weil wir zweifeln, weil wir an Jesus Christus zweifeln und weil wir nicht wie die kleinen Kinder, das sagt ja die Bibel, wie die kleinen Kinder stumpf diesem Jesus Christus vertrauen halt, nicht seinem Wort, was er uns gibt, und da ganz treu und brav hinterher marschieren. Und das ist etwas, ich sage das immer so ein bisschen plastisch halt, nicht in der Seelsorge, ich habe so drei Sprüche, wo ich mal sage, weltlich gesehen, im Zweifel nie. Also es gibt drei Dinge, wenn die Welt dich passieren, du hast einen Zweifel, niemals machen. Also erste ist, beim Überholen, du denkst, könnte knapp werden, zweifelst, das sage ich sofort, Fuß vom Gas, niemals tun. Zweite ist, wenn du auf der Yacht bist halt nicht und denkst, oh, das Wild steht 200 Meter weit weg und könnte schießen, könnte aber auch nicht klappen, hast Zweifel, dass der Schuss 100% Finger gerade lassen. Dritte ist, also wenn man heiraten will und denkt, ach, das ist ein ganz hübscher, ganz netter, aber so richtig überzeugt bin ich nicht halt nicht, also vielleicht könntest du auch, ich sag, dann eben nicht machen halt nicht. Alle drei Dinge können schief gehen, selbst wenn du denkst, das ist alles hundertprozentig, aber wenn du Zweifel hast, niemals tun. Das ist bei den weltlichen Dingen. Aber im Geistlichen, sobald du Zweifel hast, bist du am falschen Weg. Da heißt sofort den einen Weg zumachen und wieder auf Jesus ausrichten. Sobald du merkst, hier ist irgendwas Zweifel, wenn du das Wort Gottes in Frage stellst, ist der Widersacher an dir am Schrauben halt nicht, dann gibst du Gott die Unehre und sofort abbrechen, nicht sofort Gott um deinen Geist bitten, sofort bitten um Vergebung, dass du an seinem Wort und an ihm und an seinen Möglichkeiten gezweifelt hast, sofort geistlich gesehen Handbremse ziehen. Denn wer zweifelt, der kann nichts empfangen und das ist der Hauptfeind des Glaubens, ist der Zweifel und hierin liegt das größte Problem der Christenheit und auch für uns alle. Und ich schließe mich da ausdrücklich mit ein, halt nicht, auch für mich ist das das Grundproblem des Glaubens und davon haben wir die Finger zu lassen. Dass diese drei exegetischen Schlaglichter aus Jakobus 1, Vers 18 hat einigermaßen hingehauen mit der Zeit. Ich verabschiede mich von den lieben Geschwistern, die uns übers Internet zugeschaltet sind. Noch einmal Hinweis auf den 12. Juli, wenn wir hier mit der Internetgemeinde Gottesdienst machen. Seien Sie Jesus anbefohlen. Nächsten Mittwoch geht's weiter. Tschüss.